Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Voll oder Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz intensiv auf unsere Leib- und Magenthemen Datenschutz und Informationsfreiheit, so auch in dieser Folge. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und am anderen Ende der Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Hallo Stefan, grüße dich. Vielleicht fangen wir mal kurz an mit einem Anschluss an die letzte Folge. Bei der letzten Folge hatten wir über den Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung gesprochen, der so ein bisschen verniedlichend tituliert ist. Begrenzte Speicherung von IP-Adressen, aber es ist Vorratsdatenspeicherung, wir haben das letzte Mal gesprochen. Da darf ich nur hinweisen, dass wir uns beim Deutschen Anwaltverein sehr intensiv mit dem Gesetzentwurf befasst haben, dort auch noch einiges mehr noch gefunden haben, was wir für kritikwürdig halten als das, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Also eins möchte ich nur hervorheben, dass es sich tatsächlich so verhält, dass wenn das Gesetz so kommt, dann ist es nicht nur so, dass alle Besucher im Internet, alle besuchten Websites 3 Monate lang gespeichert bleiben, sondern dann ist es auch noch so, dass jeder Ermittlungsbeamte muss, also nicht mal Staatsanwalt, und unabhängig davon, ob es sich um eine schwere Straftat oder eine Bagatelle handelt, bei seinen Ermittlungen an den nächstliegenden Zugangsprovider wenden kann und Auskunft darüber bekommen kann, wer denn da sich auf welchen Seiten bewegt hat. Das geht also weit und es geht nach unserer Überzeugung auch, steht das überhaupt nicht im Einklang mit den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesverwaltungsgerichts in Sachen SpaceNet. Alles nachzulesen auf den Seiten des Deutschen Anwaltvereins, anwaltverein.de.
Sehr schön, Nico. Ganz eng verwandt mit dem Thema ist eine Stellungnahme des Chefs des Bundeskanzleramts, Thorsten Frey, CDU, in der FAZ. Der hat sich nämlich mit der Frage beschäftigt, wie der Bundesnachrichtendienst umgebaut werden soll oder könnte, vielleicht sogar muss. Unter der Überschrift, was wir dem BND künftig ermöglichen müssen, hat er zunächst mal ein Bild unserer aktuellen Zeit gemalt und er spart nicht an großen Worten. Also offensichtlich leben wir in einem Epochenwandel und müssen, so sagt das Thorsten Frey, unsere Sicherheitsarchitektur aktiv an eine sich verändernde Welt anpassen. Und dann wirklich wird nicht gespart mit Superlativen. Nicht nur die Bundeswehr, wir erinnern uns an den Zoom und die Bazooka und den Doppelwumms des kaum noch bekannten früheren Bundeskanzlers Scholz. Nein, jetzt sagt uns also der Chef des Bundeskanzleramts, dass nicht nur die Bundeswehr zur konventionell stärksten Armee Europas ausgebaut werden soll, sondern einen vergleichbaren Anspruch müssten wir auch an unsere Nachrichtendienste richten. Also da wird wirklich tief in die Kiste reingegriffen und da soll wirklich auch Grundlegendes verändert werden, lieber Nico.
Genau, also es geht dann eigentlich auch nur noch um den Bundesnachrichtendienst, also den Auslandsnachrichtendienst, der mit in vielerlei Hinsicht verstärkten Befugnissen ausgestattet werden soll. Dies ist ein Vorzeichen dessen, was da kommen wird an BND-Gesetzreform. Denn eine BND-Gesetzreform ist notwendig aufgrund von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Und dieser Gastbeitrag, der Mitte Januar in der FAZ nachzulesen war, von Thorsten Frey, der in Personalunion Chef des Bundeskanzleramts ist und Nachrichtendienstkoordinator, also quasi der oberste Hüter über die Nachrichtendienste, der wird schon wissen, was er da geschrieben hat und der wird auch schon ziemlich genau wissen, woran da gearbeitet wird an Gesetzesentwurf und er stimmt uns mit diesem Gastbeitrag dann einmal ein darauf, was wir dort erwarten dürfen. Und das sind vor allen Dingen wohl 3 Punkte. Erster Punkt, die Nachrichtendienste sind historisch zurückgehend noch auf einen Brief der Alliierten aus dem Jahr 1949 nicht mit Polizeibefugnissen ausgestattet. Nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus hat man damals die Maßgabe gehabt, polizeiliche Befugnisse und Befugnisse von Geheimdiensten feinsäuberlich zu trennen. Also ein Geheimdienst sollte Nachrichten sammeln, Informationen sammeln, aber er sollte nicht wie die geheime Staatspolizei dann noch gleichzeitig auch als Sicherheitsbehörde mit entsprechenden Befugnissen ausgestattet werden. Das möchte man, dieses Trennungsgebot, wo das Bundesverfassungsgericht sogar in einer Entscheidung mal offen gelassen hat, ob das sogar Verfassungsrang hat. Dieses Trennungsgebot, das möchte man gerne aufheben, mit dem erklärten Ziel, doch auch den Nachrichtendiensten im Ausland Befugnisse zu geben, dort auch ja Straftaten zu begehen letztendlich, nicht? Also sich da also auch, ja, kommen als Beispiele Störungen von Funkverkehr durch zur Drohnenabwehr, Ausschaltung von Krypto-Wallets, feindliche Agenten und vieles mehr. Also man möchte dieses alte Trennungsgebot möchte man über Bord werfen. Zweitens gibt es auch eine strikte Trennung der Befugnisse der verschiedenen Nachrichtendienste, die wir haben. Auf Bundesebene sind es drei, nämlich neben dem Bundesnachrichtendienst, dem Militärischen Abschirmdienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und die Abgrenzung ist dort strikt. Der Verfassungsschutz und der MAD sind Inlandsgeheimdienste, der BND ist der Auslandsgeheimdienst. Der hat also keinerlei Befugnisse im Inland. Auch dies möchte man gerne über Bord werfen und möchte dem BND doch ganz umfangreiche Befugnisse auch im Inland dort geben und erwähnt dann in diesem Zusammenhang insbesondere auch die technische, strategische Aufklärung und die Durchsuchung von Telekommunikationsnetzen. Also da sollen offensichtlich Abhörbefugnisse, die der BND derzeit nur im Ausland hat und im grenzüberschreitenden Verkehr, auf das Inland ausgedehnt werden. Das ist allerhand. Und dann drittens, das ist auch nochmal besonders hervorzuheben, möchte Thorsten Frey und man darf dann wohl vermuten, das Kanzleramt insgesamt oder jedenfalls weite Teile der Bundesregierung, möchte er ran an die Kontrollbefugnisse. Und dazu muss man wissen, dass es nach derzeitigem Stand verschiedene Kontrollgremien gibt, die aktiv sind. Das ist einmal die G10-Kommission für die Abhörbefugnisse, das Parlamentarische Kontrollrat, das Parlamentarisches Kontrollgremium. Dann seit vergleichsweise junger Zeit, auch aufgrund einer Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, der unabhängige Kontrollrat, der vor allen Dingen für die Ausland-Ausland-Kommunikationsüberwachung Kontrollbefugnisse hat. Und last but not least, und nach meiner Kenntnis, diejenigen, die am intensivsten auch von ihren Kontrollbefugnissen Gebrauch machen, die Bundesdatenschutzbehörde. Und Bundesdatenschutzbehörde, die auch sich unbeliebt gemacht hat beim BND, weil sie im Jahre 2024 einfach einen Prozess anhängig gemacht hat, weil man sich beim BND geweigert hat, Auskünfte zu erteilen über verwendete Spionagesoftware mutmaßlich. Sind sie verklagt worden, weil die Datenschutzbehörde gesagt hat, ihr kommt hier euren Verpflichtungen nicht nach, uns hier eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit zu gewährleisten. Manche haben schon befürchtet, dass man jetzt also offensichtlich auf dem Weg ist, die sehr erfahrenen und auch hartnäckigen Beamten bei der Bundesdatenschutzbehörde ihnen die Zuständigkeit zu entziehen für die Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes. Man möchte dieses alles zusammenfassen beim unabhängigen Kontrollrat, den es halt seit 2021 erst gibt. Das hat Sprengstoff.
Absolut. Und Thorsten Frey nutzt diesen Artikel in der FAZ, um auch einfach diese Entwicklung vorzubereiten und auch ja, in gewisser Weise zu framen. Die Ausschaltung der Bundesdatenschutzbeauftragten nennt er natürlich nicht so, sondern er sagt, wir steigern die Effektivität der Aufsicht und vermeiden widersprüchliche Entscheidungen verschiedener Kontrollorgane, also ganz schlank und bürokratisch perfekt, wird hier letztlich eine Reduzierung von Bürgerrechten, nämlich die Bundesbeauftragte steht ja für die Bürgerrechte der betroffenen Bürgerinnen und Bürger ein, wird hier verkauft als Effektivitätssteigerung. Auch an anderen Stellen versucht Thorsten Frey einfach sozusagen das Feld zu bereiten, indem er zum Teil diese neuen Befugnisse verniedlicht. Also wenn es um das Eindringen des BND in IT-Systeme geht und letztlich natürlich um einen Eingriff in das IT-Grundrecht, das uns das Bundesverfassungsgericht 2008, muss es gewesen sein, beschert hat, Da sagt dann der Kanzleramtsminister, naja, der Zugriff auf ein privates Handy sei ja von ungleich größerer Eingriffstiefe als der Zugriff auf den Server einer halbstaatlichen Söldnergruppe, was ja schließlich unterm Strich auch nur heißt, wir greifen ja nicht in die Grundrechte von ordentlichen Menschen und freundlichen Bürgerinnen und Bürgern ein, sondern irgendwie von Kriminellen, Ausländern, dann ist es ja offensichtlich nicht so schlimm. Er jubelt gleichzeitig unter, dass bestimmte Speicherfristen wesentlich nach oben gesetzt werden und bezeichnet das dann als moderat. Eine moderate Speicherdauer von 6 bis 12 Monaten sei für die Informationsbeschaffung des BND vorgesehen. Das ist schon wirklich ordentlich. Und unterm Strich kann man nur sagen, das ist eine massive Einschränkung von Bürgerrechten, um die es hier geht, und wirklich ein grundsätzlicher Umbau des Bundesnachrichtendienstes. Da können wir uns, Nico, du hast es angedeutet, auf einen gepfefferten Gesetzentwurf in Bälde vorbereiten.
Auf einen Gesetzentwurf, der wohl sich auch darüber hinwegsetzt, welche Maßgaben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2021 gemacht hat, der ja zwei sehr, sehr lange Entscheidungen zum britischen und zum schwedischen Geheimdienst gemacht hat, wo es auch um einen Punkt geht, wo ich sicher bin, dass das deutsche Nachrichtendienstrecht auch erhebliche Defizite aufweist, nämlich bei der Kombination von sich schleichend immer weiter vermehrenden Befugnissen der Nachrichtendienste. Das letzte war ja der Staatstrojaner, der vor 3 oder 4 Jahren den Nachrichtendiensten gestattet wurde. Die Befugnisse gehen immer weiter. Und die Kontrolle ist auch im internationalen Vergleich ist unzureichend. In den meisten Ländern der Welt haben wir doch in irgendeiner Form eine gerichtliche Kontrolle auch der Nachrichtendienste. Und zwar nicht nur eine nachträgliche, sondern eine vorherige. Also in den USA ist sie im Zuge der Snowden-Affäre seinerzeit mal auch ausgeweitet worden. Da haben wir immer kritisiert, dass das Geheimgerichte seien. Aber es sind immerhin Gerichte. Ja, das haben wir in Deutschland. Eine gerichtliche Kontrolle haben wir vorab überhaupt nicht, ist nicht vorgesehen. Und eine nachträgliche Kontrolle haben wir auch immer nur dort, wo Betroffene dann auch tatsächlich von Überwachungsmaßnahmen erfahren. Da gibt es zwar gewisse Benachrichtigungspflichten, die im Gesetz stehen, von denen aber die vor Ausnahmen wimmeln und so, dass es eher die seltene Ausnahme ist, dass ein Betroffener einmal davon erfährt, dass seine Kommunikation etwa in die Maschinerie des BND geraten ist. Also die Kontrolle ist defizitär und sie, du hast gerade die verniedlichten Beschreibungen dort, wir möchten die Kontrolle stärken etc. gesagt. Also sie wird mit Sicherheit nicht besser, sondern schlechter, wenn hier die Bundesdatenschutzbeauftragte als Instanz, als Kontrollinstanz ausgeschaltet wird, wie das offensichtlich beabsichtigt ist. Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was kein Datenschützer gut finden kann und was auch bürgerrechtlich stark zu kritisieren ist. Vielleicht noch mal ganz kurz auch zur Einordnung. Manche werden vielleicht denken, na ja, wir leben in schwierigen Zeiten, Ukraine-Krieg, vieles andere, was man dort anführen kann. Aber wenn man sich die Historie der Befugnisse des BND jetzt vor roundabout eine mehr als 60-jährige Geschichte hat, wenn man sich die Historie anschaut, hat es eigentlich nie Zeiten gegeben, wo mal Befugnisse, weil die Zeiten ruhiger waren, abgebaut wurden, sondern die Befugnisse sind eigentlich immer weiter ausgeweitet worden. Und jede Krise wurde zum Anlass genommen, dem BND neue Befugnisse zu geben. Entstanden ist er ja als Instrument im Kalten Krieg. Ja, da gingen die Fernrohre und Lauschrohre gingen alle nach Osten. Als die Mauer fiel und der eiserne Vorhang fiel, haben manche gedacht, jetzt kann man eigentlich den BND abschaffen, weil der hat ja gar nicht mehr, also das Zielobjekt ist ja weg. In den 90er Jahren hat man dann den BND-Beamten, die halt dann zum Teil ihre angestammte Beschäftigung nicht mehr hatten, alle möglichen anderen Aufgaben zugeschanzt. Mir sind sie in meiner anwaltlichen Tätigkeit durchaus größerem Umfang begegnet. im Zuge des Aufspürens von SED-Parteivermögen im Ausland. Ja, ein ganz anderes Betätigungsfeld. Dann kam der 11. September und der Irakkrieg. Dann stand also alles im Zeichen der Terrorabwehr. Hat der BND ganz erhebliche neue Befugnisse bekommen, was Aufklärung im Bereich Terrorismus angeht. In den 10er Jahren hat man dann gesagt, jetzt muss der BND auch Befugnisse bekommen, gegen Cybergefahren aufklärend zu wirken. Das hat das Bundesverfassungsgericht ein bisschen gestutzt in einer Entscheidung, die unsere Kanzlei erwirkt hat im Jahre 2024. Und jetzt ist es dann auch, also in der Binnenlogik der Nachrichten, ist es eigentlich gar nicht überraschend, dass der Ukraine-Konflikt und andere Konfliktherde, die wir in der Welt haben, die uns in den Nachrichten täglich begegnen, dass die zum Anlass genommen werden, wieder ganz, ganz massiv auch Forderungen aufzustellen, die dann jetzt politisch auf offene Ohren stoßen, in einer Kombination von erweiterten Befugnissen und reduzierten Kontrollen aus der Bonner Datenschutzbehörde, die man offensichtlich als störend bei der Arbeit empfindet.
Ja, man wird in jedem Fall dazu sagen müssen, Nico, das eine ist, dass man die Sicherheitslage wie auch immer einschätzt und den Wandel in der Sicherheitslage, da ist bestimmt auch was dran. Natürlich hat es vor 50 Jahren die Cyberrisiken so noch nicht gegeben. Aber was ich vermisse in diesem ganzen Kontext ist eine nachvollziehbare, rationale Begründung der Änderung der Bedrohungssituation und vor allen Dingen auch eine Evaluierung, was haben denn die bisherigen Ausweitungen der Kompetenzen der Nachrichtendienste gebracht, was wurde tatsächlich genutzt, was wurde nicht genutzt, was braucht man tatsächlich und was bleibt dann ohnehin, weil es zum Beispiel technisch zu anspruchsvoll ist, in der Schublade der Nachrichtendienste liegen an Möglichkeiten. Und diesen Diskurs müssen wir führen. Die unmittelbare Arbeit der Nachrichtendienste ist natürlich tatsächlich und naheliegenderweise für einen öffentlichen Diskurs nicht immer geeignet. Aber die Rahmenbedingungen und die Ausgangspositionen und das Bedrohungsszenario, das muss öffentlich diskutiert werden. Und die rechtlichen Befugnisse müssen evaluiert werden, bevor es neue gibt. Muss man erst mal gucken, ob die alten ordentlich genutzt wurden und wenn nein, woran hat es eigentlich gelegen? Und da, glaube ich, hat das Parlament jedenfalls diesmal wieder die Chance, bei der Diskussion dieses kommenden Gesetzentwurfs auch tatsächlich auf diesen Punkten zu bestehen und jedenfalls in diesem Bereich mehr Transparenz einzufordern.
Wir bleiben auf jeden Fall dran, wenn wir dann mal Gelegenheit haben, einen Gesetzentwurf zu sehen. Und damit sind wir beim EuGH, Stefan.
So ist es. Wer jetzt schon denkt, dass die Zeiten für die Bürgerrechte schwierig werden, und das haben wir jetzt am Beispiel des Datenschutzes und der Nachrichtendienste angerissen, das Thema, der wird von der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 15. Januar dieses Jahres in Sachen Informationsfreiheit genauso wenig begeistert sein. Da hat sich der Europäische Gerichtshof nämlich mit der Frage auseinandergesetzt, ob der Informationsbegehrende, in der Regel eine Bürgerin oder ein Bürger, eigentlich den Auskunftsanspruch nach dem Informationsfreiheitsrecht auch anonym geltend machen kann oder nicht. Und hat eine schwierige Entscheidung getroffen. Rechtlicher Hintergrund der Entscheidung des EuGH vom Januar 26 ist die Umweltinformationsrichtlinie von 2003, die auf einer völkerrechtlichen Grundlage, nämlich der Aarhus-Konvention von 1998, beruht. Der Fall ist interessant. Man lernt immer eine Menge dazu, wenn man sich die Beteiligten anschaut. In diesem Fall geht es ja um Auskunft von einer staatlichen Stelle. Bürger möchte mehr vom Staat wissen. Hier geht es um ein irisches staatliches Forstunternehmen, das vom Commissioner for Environmental Information, dem Beauftragten für Umweltinformationen in Irland, beanstandet wurde, weil das staatliche Forstunternehmen, mehrere Anträge auf Zugang zu Umweltinformationen nicht ordnungsgemäß behandelt habe. Da gingen 130 Anträge bei dem armen Forstamt auf Zugang zu Umweltinformationen und 97 dieser Anträge stammten von anonymen Antragstellern. Und da fühlte sich das Forstunternehmen kalt erwischt sozusagen, ging davon aus, dass die Anträge eigentlich nur gestellt wurden, die Arbeit zu stören, war vielleicht auch nicht ganz glücklich, dass der Antragsteller oder die Antragsteller von Filmfiguren inspirierte Pseudonyme verwendet haben. Das hat dem Ganzen ein etwas spielerisches Element gegeben, was es aber gar nicht haben muss. Nämlich, es bleibt bei der Grundkonstellation, Bürger möchte was vom Staat wissen. Und in dem Fall sagt der Staat, nämlich das Forstunternehmen, nö, das beantworten wir nicht. Wir lehnen die Anträge ab, ihr wollt uns ja nur stören. Das wollte der Beauftragte für umgekehrte Informationen in Irland so nicht stehen lassen. Und dementsprechend stellt er als Beauftragter einen Rechtsverstoß fest, der dann zunächst mal vor irischen Gerichten landete und dann über die Vorlage, das Vorlageverfahren beim Europäischen Gerichtshof. Was sagt der jetzt dazu? Zu der Frage, kann eine staatliche Stelle Informationszugangsanträge nur deswegen ablehnen, weil der Antragsteller nicht erkennbar ist, also weil er anonym agiert, oder kann er das nicht? Und da sagt der EuGH zunächst mal zutreffend, dass nach dem Wortlaut der Umweltinformationsrichtlinie von 2003 nicht gesagt ist, ob der Antragsteller, der nach der Richtlinie eine natürliche oder juristische Person sein muss, ob der sich in irgendeiner Weise identifizieren muss, ob der zum Beispiel eine physische Adresse angeben muss oder seinen Klarnamen, seinen echten Namen angeben muss. Und da sagt der EuGH, also davon wissen wir eigentlich nichts. In der Umweltinformationsrichtlinie steht das nicht so ausdrücklich drin. Umgekehrt sagt er, die Richtlinie würde die Behörden nicht verpflichten, die bei ihnen vorhandenen, von ihnen bereitgehaltenen Umweltinformationen anderweitig zugänglich zu machen, also möglicherweise auch Dritten zur Verfügung zu stellen. Und in dieser Konstellation sagt der EuGH, also wir haben keine unionsrechtliche Bestimmung zu der Frage der Anonymität und das kann schon schwierig werden, wenn da zum Beispiel sehr viele Informationsanträge gestellt werden oder nicht mehr ganz klar ist, wer eigentlich der Antragsteller ist oder ob der unter verschiedenen Namen zum Beispiel agiert. Und deswegen sei es Sache der Mitgliedstaaten, in ihren jeweiligen nationalen, also mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen festzulegen, wie sichergestellt werden kann, dass der Zugang zu Informationen, Umweltinformationen tatsächlich von einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person gestellt wurde und keine massenhaft wiederholten Anträge einer Person dort gestellt würden, die letztlich die Behörde nur lahmlegen sollten. Von europäischer Seite aus, sagt der EuGH, könnte man da keine Vorgaben machen. Man müsste nur darauf bestehen, wie immer im europäischen Recht, dass der Äquivalenzgrundsatz und der Effektivitätsgrundsatz eingehalten würden. Also Äquivalenz heißt in dem Fall, dass was immer die Mitgliedstaaten zum Umweltinformationszugang regeln, das darf nicht weniger günstig sein, weil es auf europäischer Grundlage stattfindet, als gegenüber gleichartigem innerstaatlichen Recht. Und effektiv muss es bleiben, also was immer man dort regelt, das darf nicht dazu führen, dass die Unionsrechte letztlich praktisch gar nicht mehr wahrgenommen werden dürfen. Damit sind wir in der Situation, dass es letztlich der Ball zum nationalen Gesetzgeber gespielt wurde und der sich überlegen kann, ob er tatsächlich bei jedem Antrag und nicht nur im Umweltinformationsrecht, sondern im allgemeinen Informationszugangsrecht auch, dass der nationale Gesetzgeber bestimmt, ich will immer Name, Adresse, Kontaktdaten sehen. Einzelne Informationsfreiheitsgesetze der Länder sehen das zum Teil schon vor. Rheinland-Pfalz kennt so eine unschöne Vorschrift. Es gibt auch andere Länder, die das haben. Und damit passieren zwei negative Dinge für die Informationsfreiheit. Zum einen wird die Behörde, wenn sie darauf besteht, die Identität des Antragstellers zu kennen, sofort anfangen zu spekulieren darüber, warum der diesen Antrag gestellt hat und Vermutungen anstellen, was der eigentlich mit den Informationen machen will. Und das fördert in der Regel nicht die Auskunftsbereitschaft der Behörde. Und zum anderen schreckt das natürlich viele Antragsteller ab. Das ist ja eine datenschutzrechtliche Problematik, dass sie auf einmal ihre personenbezogenen Daten, Kontaktdaten, Anschrift, Name angeben müssen, um von ihrem Bürgerrecht auf Informationszugang Gebrauch machen zu können. Und interessanterweise beschäftigt sich der EuGH mit dieser naheliegenden Problematik überhaupt nicht. Er sagt, in der Richtlinie ist dazu nichts Näheres drin und das sollen mal schön die Mitgliedstaaten machen und wiegelt dann ab, indem er sagt, naja, das ist ja ganz klar, dass zum Beispiel die Spekulation der Behörde über die Motive des Antragstellers das Ergebnis der Anträge nicht beeinflussen dürften. Ja? Also die Behörde dürfte nur, weil sie meint, dass zum Beispiel der Antragsteller eine Schadensersatzklage gegen die staatliche Stelle vorbereitet, dass sie dann weniger Informationen preisgibt, das dürfte natürlich nicht sein. Und dann sind wir wieder bei diesem schönen Fehlschluss, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Und siehe da, wir sind auf einmal wieder in einer Situation gelandet, die wir auch hier schon im Podcast besprochen haben. Stichwort Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. März 2024, wo sie in einer sehr unschönen Entscheidung ohne jede gesetzliche Grundlage eine solche Klarnamenpflicht von Gerichts wegen angesetzt haben. Da wird man sagen können, der EuGH besteht immerhin darauf, dass der Gesetzgeber klärt, ob der Antragsteller und wie er sich identifizieren muss oder nicht. Das Bundesverwaltungsgericht hatte das sozusagen reingelesen in die Funktionalität des Informationszugangsanspruchs. Das war also in jeder Hinsicht daneben. Aber dass der EuGH jetzt hier die Tür öffnet, das wird der Informationsfreiheit und ihrer praktischen Nutzung leider überhaupt nicht helfen.
Ja, das ist auf jeden Fall enttäuschend, muss man sagen, nicht? Da hätte man sich doch mehr versprochen vom Europäischen Gerichtshof, weil das natürlich aus den von dir genannten Gründen den Anspruch auf Information schwächt. Ja, wir hatten es ja erst vor kurzem, Klarnamenpflicht, nicht? Ist das ja auch die Klarnamenpflicht. Die Klarnamenpflicht im Informationsfreiheitsrecht, die wir jetzt dann auch gebilligt finden vom Europäischen Gerichtshof, nachdem das Bundesverwaltungsgericht schon diese sehr fragwürdige Entscheidung zum deutschen IFG getroffen hat. Ja, Informationsfreiheit hat es zurzeit nicht leicht. Sie ist ja auch jetzt wieder in den Schlagzeilen, weil die Bundesregierung ankündigt, ganz frisch das IFG einzuschränken, was kritische Infrastruktur angeht. Ja, da wird jetzt die Geschichte gebaut. Kein Mensch weiß, wie es zu dem Anschlag auf die Berliner Stromversorgung kam im Januar. Aber jetzt meint man schon zu wissen, man müsse jetzt das Informationsfreiheitsrecht, was also die Versorger angeht, einschränken, damit sich das nicht solche Terroristen zunutze machen. Ja, also das zeigt uns nur, dass wir im Moment sicherlich keine guten Zeiten für die Informationsfreiheit haben und das leider nicht nur in Deutschland nicht, sondern also auch beim EuGH hat das im Augenblick jedenfalls keine Konjunktur, würde ich mal diese Entscheidung sagen.
Ja. Vielleicht noch zu den praktischen Folgen dieser Entscheidung des EuGH. Der wichtigste Promoter der Informationszugangsfreiheit in Deutschland ist die zivilgesellschaftliche Gruppe Frag den Staat, die ein super Portal aufgebaut haben, wo nicht nur man mit wenigen Klicks jede Anfrage an jede staatliche Stelle in Deutschland richten kann, online richten kann, sondern auch ein tolles Archiv aufgebaut haben, wo es sich absolut lohnt, durchzuschauen, was bisher alles an Informationen dem Staat, staatlichen Stellen, Bund, Länder und den Kommunen entlockt wurde, sondern Frag den Staat spielt eine ganz große Rolle bei der einfachen Möglichkeit, solche Anfragen einzureichen. Und sie bieten insbesondere bislang den Service zu sagen, ihr könnt das Ganze auch anonym machen. Also wir müssen euch nicht kennen und die Behörde, an die ihr die Anfrage richtet, muss euch auch nicht kennen. Das ändert sich durch so eine Entscheidung. Jedenfalls kann der Bundes- oder Landesgesetzgeber nachfolgen und eine Identifizierungspflicht vorsehen. Und dann wird Frag den Staat seinen Job nicht mehr so machen können wie bisher. Dass sich das negativ auswirkt, ist klar wie Kloßbrühe. Und rechtlich kann man da möglicherweise das ein oder andere in die Umweltrichtlinie reinlesen oder nicht. Aber was ich wirklich hart an der Grenze des Verständlichen finde, ist, dass der EuGH auf dieses Thema noch nicht mal ordentlich eingeht. Obwohl es so auf der Hand liegt, dass das die Rahmenbedingungen verändert, wird das nicht angesprochen. Und das ist ein echtes Versäumnis. Also auch insofern, auch unserem zweiten Beitrag, leider keine gute Zeit für Bürgerrechte.
Und damit sind wir bei den Bodycams. Nämlich den Bodycams aus Stockholm, dort eingesetzt im öffentlichen Personennahverkehr. Und da gab es ein datenschutzrechtliches Verfahren der schwedischen Datenschutzaufsichtsbehörde, die mit einem Bußgeld endete. Immerhin 1,5 Millionen Euro. Das wäre in Deutschland das ein sensationell hohes Bußgeld.
Naja, es gab schon ein paar Millionen Bußgelder, Nico. Nicht immer auf den deutschen Aufsichtsbehörden rumkritteln. Die sind im Vergleich, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Wann hast du vom letzten Millionen Bußgeld einer deutschen Datenschutzbehörde gehört?
Das ist tatsächlich schon eine Weile her. Aber, lieber Nico, diese Bußgelder unterliegen ja nicht der Informationsfreiheit. Das heißt, es ist nicht sicher.
Aber sie werden doch schön in den jährlichen Berichten dann auch immer als Erfolg vermerkt.
Teilweise ja, teilweise aber auch verfremdet sozusagen. Und keiner weiß genau, ob tatsächlich alle dort aufgeführt werden. Es kann natürlich auch immer Teil einer Verständigung zwischen der Aufsichtsbehörde und einem Verantwortlichen sein, dass er sagt, okay, ich habe Mist gebaut und ich zahle auch ein Bußgeld, aber wenn ihr das an die große Glocke hängt oder sogar den Namen meines Unternehmens nennt, dann klage ich nicht nur dagegen und fordere Schadensersatz von euch, sondern dann kämpfe ich auch gegen den Bußgeldbescheid. Und da kann es durchaus vorkommen, dass die ein oder andere Aufsichtsbehörde sagt, wir haben zwar ein schönes Bußgeld verhängt, aber wir reden nicht so laut darüber.
Okay. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Stefan ist heute ganz milde gestimmt.
Ja.
Der Fall war eigentlich relativ einfach, der in Stockholm. Man hatte es für nötig erachtet, sicherlich aufgrund von Vorkommnissen, die es da gegeben haben wird, Fahrkartenkontrolleure mit Bodycams auszustatten, die man dann auch im Gang gesetzt hat, wenn sich dort Schwarzfahrer gefunden haben. Damit wollte man erreichen, dass, erstmal abschrecken natürlich, wenn da eine Cam ist, dann reißt man sich vielleicht ein bisschen mehr zusammen, das ist das eine. Und zweitens wollte man eben auch dokumentieren, wenn es dazu Übergriffen gegen die Kontrollpersonen gekommen ist, dass man dann auch anschließend die bestrafen konnte. Die schwedische Datenschutzbehörde störte sich daran, dass es an Datenschutzinformationen fehlte. Ja, also das ist so ein bisschen wie die, also muss man sich wohl vorstellen, dass das die Frage ist, ob so diese Kontrolleure mit so Hinweisen, wie man sie auf Überwachungskameras normalerweise findet. Vorsicht, Kamera und dann noch ein paar weitere Hinweise, ob man sie ausstatten muss oder nicht. Dafür sah man wohl bei der Gesellschaft, die die Kontrollen da durchführt in Stockholm, keinen Anlass. Andere Auffassung aber dann die schwedische Datenschutzbehörde. Und so kam dann das Ganze hier zum EuGH, in dieser Fall vorgelegt wurde und der insbesondere sagen sollte, ob dies ein Fall des Artikel 13 DSGVO ist, Klammer auf, oder des Artikel 14 DSGVO, also ob dies ein Fall ist, wo bei Datenerhebung informiert werden muss oder ob es ein Fall ist, wo dann erst zu einem späteren Zeitpunkt nach Artikel 14 informiert werden muss.
Die Rechtslage, Nico, ist tatsächlich etwas tricky. Wenn man sich 13-14 Datenschutzgrundverordnung anschaut, Unterscheidungskriterium zwischen diesen beiden Konstellationen ist nur, werden die Daten beim Betroffenen erhoben oder werden sie nicht beim Betroffenen erhoben. Das hört sich relativ eindeutig an, ist aber, ja, man muss schon genauer drüber nachdenken, was das jetzt eigentlich genau bedeutet. Die Fahrkartenkontrolleure in Stockholm, die da unterwegs waren, die haben ja im Prinzip sehr, sehr viele personenbezogene Daten aufgenommen. Sie haben nämlich zunächst mal alle Fahrgäste gefilmt. Das heißt, die Kamera lief immer und es wurde die ganze Zeit auch aufgezeichnet, von Bild und Ton übrigens. Das lief auf einen kleinen Ringspeicher, der bei der Bodycam war und wurde relativ rasch wieder nach ein paar Minuten, glaube ich, überschrieben. Das heißt, dann waren die Daten auch schon wieder weg. Aber für den Fall, dass also eine Einsatzsituation da ist, dass also entweder ein Kontrollierter sich nicht kontrollieren lassen will, dass er anfängt, Drohungen auszusprechen oder gewalttätig zu werden wegen der Schwarzfahrerkontrolle, dass in dem Moment der Kontrolleur auf einen bestimmten Knopf drückt an der Bodycam und damit verhindert, dass der Ringspeicher überschrieben wird. Und das bedeutet dann also, dass die Aufnahmen des Kontrollierten auch längerfristig aufgezeichnet werden und weiterverarbeitet werden können, was sie auch sollen. Das ist ja Sinn der ganzen Sache. Jetzt die Frage, der ÖPNV-Betrieb in Stockholm ging davon aus, dass das eine 14er-Situation ist, dass die Daten also nicht beim Betroffenen erhoben werden. Die Aufsichtsbehörde sagte, nee, das ist ein Standardfall von 13. Natürlich, ihr filmt den doch. Und Das ist schwieriger, als man denken könnte. Nach dem alten deutschen Recht, im alten BDSG mit den Informationspflichten, kam es nämlich darauf an, ob der Betroffene Kenntnis von der Datenverarbeitung hat oder nicht. Das heißt, auch wenn ich eine Bodycam, also Videoüberwachung, einsetze, kann es durchaus sein, dass ich zwar den Betroffenen aufnehme, der das aber gar nicht mitbekommt. Entweder weil er nicht aufpasst oder weil die Kamera verborgen ist. Und da haben wir nach altem deutschen Recht gesagt, das ist eine 14er-Konstellation. Und da sagt jetzt, das ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in diesem Fall, der EuGH, nee, es kommt gar nicht darauf an, ob der Betroffene weiß, dass Daten erhoben werden, sondern es kommt ausschließlich darauf an, dass er die Quelle ist der Daten, also dass er gefilmt wird. Und die 14er-Konstellationen sind nur noch für die Fälle gedacht, wo der Betroffene gar nicht auf der Bildfläche erscheint, sondern zum Beispiel bei Dritten Informationen erhoben werden. Ja, also die Schufa fragt ja in der Regel nicht den Betroffenen, wie liquide bist du so und bist du bereit, die nächste Rechnung zu bezahlen, sondern die fragen natürlich bei den Vertragspartnern vom Betroffenen, wie verhält er sich denn so, zahlt er pünktlich oder nicht. Das wäre eine Datenerhebung über ein personenbezogenes Datum des Betroffenen bei einem Dritten, nämlich bei dem Vertragspartner, bei dem Online-Händler oder sonst wem. Und jetzt sagte der EuGH also, die Unterscheidung zwischen 13 und 14 wird nicht aus Sicht des Betroffenen gemacht. Kriegt er das mit oder kriegt er das nicht mit? Sondern das wird aus Sicht des Verantwortlichen gemacht. Ist der Betroffene greifbar? Ist er sozusagen in der Nähe? Und zwar unter dem Gesichtspunkt der Leichtigkeit, wie man seinen Informationspflichten genügen kann. Wenn der da ist, dann kann ich ihm ja auch sozusagen direkt gleich sagen, übrigens, ich nehme hier auf und habe das Folgende vor. Wenn der nicht auf der Bildfläche ist, dann ist es ein 14er Fall. Und so entscheidet das der EuGH mal wieder mit der schwächlichen Argumentation. Berichterstatter war übrigens der allseits bekannte Thomas von Dannwitz, stellvertretender Präsident des Europäischen Gerichtshofs und uns aus vielen, vielen einschlägigen Entscheidungen bekannt, als ein großer Fan des Datenschutzes. Er und natürlich der EuGH insgesamt argumentieren jetzt, wir brauchen, siehe Erwägungsgrund 10 der Datenschutzgrundverordnung, ein hohes Datenschutzniveau. Und wenn wir das nicht über 13 abbilden, so ein Fall, dann besteht eine erhöhte Gefahr, dass heimliche Videoüberwachungen stattfinden. Wenn wir da nämlich in den 14 reinkommen, hat das ja die Folge, dass ich nicht unmittelbar vor der Datenerhebung den Betroffenen informieren muss, sondern kann ich nachgelagert informieren. Und das kann schon mal einen Monat dauern. Und ich habe den 14 Absatz 5, wo man unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten sagt, ach, weißt du was, das ist so schwer, den rauszufinden oder so umständlich oder so aufwendig, da informieren wir gar nicht. Und deswegen sagt der EuGH, nee, 13 ist da schon besser. Und deswegen ist es ein 13er Fall. Und das Ganze übersieht, letzter Gesichtspunkt von meiner Seite aus, das Ganze übersieht, dass die Schutzbedürftigkeit des Betroffenen in den 14er Fällen eigentlich größer ist. Dass also, wenn er gar nichts mitbekommt davon, dass Daten über ihn bei Dritten erhoben werden, dass er weder weiß, dass da was Daten geflossen sind, noch dass er da einen Auskunftsanspruch gegen einen bestimmten Betroffenen hat, noch dass er möglicherweise Interesse daran hat an Berichtigung und Ähnlichem. Die 13er Fälle sind eigentlich die einfacheren, dass er nämlich sieht, er wird zum Beispiel selbst gefragt und dann kann er erstens wissen, aha, hier findet eine Datenerhebung statt und er kann zweitens entscheiden, was sag ich denn? Und eigentlich steht er da besser, da doch, dennoch, und das ist ein Fehler aus meiner Sicht bei der Gesetzgebung schon gewesen, gibt es den 14.5 in der schwierigeren Konstellation für den Betroffenen nur beim 14. Es gibt keine vergleichbare Regelung im 13. Und das ist ein Ungleichgewicht. Das passt nicht richtig zusammen. Der EuGH greift diese merkwürdige Regelung auf und sagt, ja, genauso wollen wir es haben. Wir machen das aus Sicht des Verantwortlichen und kommt dann zum Ergebnis, es ist ein 13er Fall. Also das Einzige, was er noch sozusagen mitgibt als kleine Linderung, ist, dass der EuGH sagt, diese Information, die da vor Ort den Betroffenen gegeben werden muss nach 13, die kann auch nachgelagert gegeben werden. Es müssten nur die wichtigsten Informationen vor Ort gegeben werden. Im Übrigen dürfte zum Beispiel auf eine Webseite verwiesen werden. Was er uns nicht verrät, ist, was die wichtigsten Informationen nach 13 Absatz 1 und 2 sind. Das müssen wir selber herausfinden. Aber diese nachgelagerte Information hält er also für ausreichend.
Und bezieht sich da ausdrücklich auf eine Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses zu Videoaufnahmen, die dieses gestufte Vorgehen, also einer alten, nämlich aus 2020, bereits einmal gebilligt haben, wenn, naja, wie soll man bei einer Bodycam jetzt alles, da müsste man ja die Kontrolleure zukleistern von oben bis unten, wenn man sie mit vollständigen Datenschutzinformationen nach Artikel 13 versehen sollte.
Wieder Nico übrigens ein Beleg dafür, dass die Aufsichtsbehörden häufig mit großem Verständnis und auch einer gewissen Nachsicht mit den Verantwortlichen umgehen. Die haben das schon von sich aus in den 2020, kann ich mich noch gut daran erinnern, haben wir schon sehr früh gesagt, nee, die ganzen Informationspflichten müssen nicht am Ort der Datenerhebung deklariert werden, sondern das kann man auch nachgelagert machen. Insofern vollzieht der EuGH jetzt etwas nach, was die Aufsichtsbehörden schon lange genauso praktizieren.
Also das... Zwei Sachen sprechen natürlich schon auch für die EuGH-Entscheidung. Das eine ist der Wortlaut. Ja, der Wortlaut liegt schon nahe, dass es so ist, wie der EuGH es entschieden hat. Und das andere, naja, dass es ja, also wenn man nicht mehr als ein Hinweisschild verlangt, dass das also eine andere Wirkung hat beim Betroffenen, als wenn man da jetzt irgendwelche nachträglichen Informationspflichten, was würde das heißen? Das würde wahrscheinlich heißen, dass wenn er den Strafbescheid bekommt, man ihm dann gleichzeitig noch auf der Rückseite ihn noch mit Datenschutzinformationen beglückt. Also so richtig sexy wäre das auch nicht. Ne?
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist die Konstellation schon wirklich interessant. In dem ganzen Kontext. Das Problem beim 13 ist, dass wegen der sofortigen Informationspflicht, es muss ja spätestens vor oder bei der Datenerhebung informiert werden, dass das natürlich letztlich jede heimliche Datenerhebung ausschließt. Das kann man toll finden, das ist auch datenschutzrechtlich schön, aber das schränkt natürlich viele Möglichkeiten ein. Also zum Beispiel, wenn ich, das kann man gut finden oder schlecht, einen Detektiv einsetze, um bestimmte Sachverhalte zu eruieren, müsste der Detektiv bzw. der Auftraggeber immer im Vorfeld schon, jedenfalls wenn der Detektiv beim Betroffenen recherchiert, immer sagen, ach übrigens, jetzt kommt ein Detektiv vorbei. Das hört sich vielleicht noch ein bisschen kurios an, aber schauen wir mal auf Fälle im Beschäftigtendatenschutz. Da gibt es eine ganze Reihe, eine Fülle von Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts, die sagen, also wenn der Arbeitgeber Opfer einer Straftat eines Beschäftigten wird, da wird unterschlagen oder da gibt es Diebstähle oder illegale Absprachen mit der Konkurrenz oder was auch immer, dann dürfte als Ultima Ratio der Arbeitgeber auch verdeckte Videoüberwachung einsetzen. Hat das BRG schon immer gesagt und hat gesagt, das muss dann auch möglich sein, so als Notwehrrecht des Arbeitgebers. Jetzt nach 13, ist es ein Fall von 13 und der EuGH scheint das ja auch zu bestätigen hier mit den Videokameras, müsste also der Arbeitgeber immer sagen, liebe Kassiererin, ich habe hier Fehlbestände in der Kasse, die konnte ich nicht aufklären, ich habe alles probiert, ich habe nichts rausbekommen, vermute aber, dass du irgendwie einen ganz tollen Trick hast, in die Kasse zu greifen. Deswegen habe ich jetzt heimlich über dir eine Kamera angebracht, die dich beobachtet. Das ist ganz offensichtlich jedenfalls keine Chance mehr für den Arbeitgeber, als Ultima Ratio da weiterzukommen. Der 13 ist also schon ziemlich heftig. 14 ginge. 14 wäre kein großes Problem, wenn man sagen würde, verdeckte Videoüberwachung fällt unter 14. Dann kann ich einen Monat später sagen, ach übrigens, du wurdest gefilmt. Ja? Insofern diese Entscheidung des EuGH zu sagen, es ist ein 13er Fall, hat schon Konsequenzen und kann für einzelne Verantwortliche ziemlich hart sein.
Datenschutzrechtliche Informationspflichten beim Einsatz von Detektiven. Ich rieche, dass es da irgendwie eine Doktorarbeit gibt, die vielleicht gerade geschrieben wird. Wäre auf jeden Fall, falls Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Suche nach einem DIS-Thema sind, ein interessantes Thema. Stefan, damit sind wir am Ende für heute und danken allen, die uns bis hierher zugehorcht haben und sagen bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.